War heute wunderschön, bei diesem herrlichen Sonnenschein hier runterzufahren. Und dann ab Weißbach kann man so richtig weit schauen. Das war heute richtig angenehm mit dem Sohn in meinem Auto. Wir haben gerade gesungen, Gott hört dein Gebet. Hat er heute Nacht erhört. Ich bin heute Nacht um eins aufgestanden und dachte, du musst irgendwas einwerfen, sonst wird das morgen nichts. Ich kämpfe seit ein paar Tagen mit einer Erkältung. Gott hat erhört, ich kann sprechen. Ich fühle mich gut. Und ich möchte euch heute zu Beginn meiner Predigt zwei Personen vorstellen, deren Aussagen nicht gegensätzlicher sein können. Die erste Person, die ich euch zeigen will, die kennt ihr, denke ich, alle. Genau, hier haben wir noch. Das ist ein sehr bekannter Politiker, der Heiner Geißler. Ist wohl erst vor kurzem gestorben, ich weiß gar nicht, wann das war. Also wo ich ihn jetzt das erste Mal in dieser Predigt eingeflossen habe, hat er noch gelebt. Er war viele, viele Jahre in Deutschland aktiv mit an der Politik beteiligt und ich war erschrocken, als ich ein Interview von ihm gelesen habe, von einem CDU-Politiker, das er gehalten hat mit dem Spiegel. Und ich lese euch mal dieses Interview vor. Der Spiegel fragt, haben Sie für einen Wahlsieg jemals gebetet? Und der Herr Geißler antwortet, nein, niemals, ich bete überhaupt nicht. Der Spiegel, schon immer. Der Geißler sagt, mein Glauben hat riesige Löcher und Zweifel bekommen. Ich glaube auf jeden Fall nicht an den Gott der evangelischen und katholischen Theologie. Spiegel, der von dem in der Bibel die Rede ist. Geißler, ja, dieser Gott, ein Gott, der geliebt werden will und deswegen die Menschen den freien Willen gegeben hat und der dann in Kauf nimmt, dass es Auschwitz gibt. In diesem Moment, in dem wir reden, verhungern zehntausende Menschen, werden vergewaltigt, gefoltert, geschlagen. Und das nicht nur in dieser Sekunde, sondern seit zehntausenden Jahren in jeder Sekunde. Da muss man sich doch fragen, wo ist er denn? Sieht er noch, was hier los ist? Warum versteckt er sich seit zehntausenden Jahren? Gott zeigt sich nicht und lässt uns allein. Das alles kann nicht stimmen. Und da der Gegensatz dazu, habe ich gelesen von einem Bericht von einer Pastorin, einer Julia Neuschander aus Oldenburg, die berichtet von einem Urlaubserlebnis. Das ist hier in Rom. Die Santa Maria Maggiore. Und sie schreibt, riesige Marmorfluchten, weiß, rosa, grau, gold, alles prächtig, riesig, hallig, groß. Wir schauen mal da rein. So erinnere ich mich, als Schülerin hatte ich mit meinen Großeltern und mit meiner 20-jährigen Tante eine Ferienfahrt nach Rom gemacht. Meine Oma, in voller Bewegung, mit eiligen Schrittchen auf dem glatten Boden, quer durch den Mittelgang, ihre Arme schwenkend, klein mollig mit Rock und dunkelblauer Strickjacke, mit umgehängter, wippender Handtasche, grauen Haaren und Gesundheitsschuhen. Ich sehe sie vor mir. Stellt euch das mal vor, diese kleine Frau da durch. Sie wirft die Arme nach oben. Hier werdet ihr Gott nicht finden, tönt sie mit lauter, klarer, durchdringend geschulter Stimme. Und immer wieder sagt sie es, immer lauter und wohldosiert, mit wirkungsvollen Pausen. Am Schluss ruft sie es ganz laut und deutlich, sodass alle Leute stehen bleiben und ihr hinterher schauen. Hier werdet ihr Gott nicht finden. Mein Opa schaut neutral. Meine junge Tante macht ein Ich-bin-gar-nicht-da-Gesicht und scheint ein Grinsen zu unterdrücken. Ich schaue mir die Sache in Ruhe an und finde es dann richtig gut, wie meine Oma klein, aber umso energiegeladener, ob der barocken Schönheit um sie herum voller Empörung den Gang entlangläuft, ihre Augen blitzen und sie ruft es jetzt richtig, richtig laut, hier werdet ihr Gott nicht finden. Ist das nicht genial, zwei solche Aussagen? Der eine hat an Gott völlig verzweifelt, Gott abgelegt und die andere mit einer Energie dort, egal was die Leute denken, dort durchflitzen und sagen, hier werdet ihr Gott nicht finden. Das ist doch herrlich. Aber wo ist denn Gott? Wo ist denn Gott? Ist er wirklich weit weg, wie dieser Heiner Geißler sagt, seit zehntausenden von Jahren? war am Freitag einkaufen und da stand vor mir an der Kasse ein junges Mädel mit einem riesen Pentagramm auf dem Shirt. Und da stand so um ein Pentagramm rumgeschrieben, Gott ist zu beschäftigt, ich kann helfen. Ich habe gedacht, wie kann ein Mensch sowas anziehen? Ich wollte dann auf dem Parkplatz hinterher und wollte ihr sagen, woher sie denn weiß, dass Gott zu beschäftigt ist. Aber entweder hat mir der Mut gefehlt oder es soll nicht sein. Aber ich habe es dann gedacht, lass sein. Ich hätte es doch machen sollen. Ist Gott nicht da? Ist Gott weg? Viele behaupten, Gott hat vor vielen, vielen Jahren die Erde angeschoben und seitdem läuft das alles so um sich her. Gott ist ein alter Mann. Gott ist zu beschäftigt. Mein Predigttext heute ist eine bekannte Geschichte, steht in Johannes 21 und ich lese ab Vers 1 bis Vers 14. Mit diesem Predigttext möchte ich dann in diese Predigt einsteigen. Mit drei Teilen habe ich sie unterteilt, aber ich lese euch jetzt erstmal den Predigttext vor. Johannes 21 ab Vers 1. Als kleine Vorgeschichte, der Herr ist auferstanden und hat sich den Jüngern schon zweimal gezeigt und das ist jetzt das dritte Mal. Später zeigt sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See Genezareth. Das geschah so. Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kanaan in Galiläa, die beiden Söhne von Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe jetzt wieder fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot und fuhren los. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu, Freunde, habt ihr nicht ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinen Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus sehr lieb hatte, zu Petrus, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das nahe Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlefeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag bereit. Jesus bat die Jünger, bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es zu viele waren, zerriss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagt Jesus. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Aber sie alle wussten, es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot, verteilte es an sie, ebenso und die Fische. Dies war das dritte Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Eine wirklich gute Geschichte. Ich habe gesagt, ich habe meine Predigt in drei Teile geteilt. Der erste Teil ist gestern. Gestern haben die Jünger so viel erlebt mit Jesus. Sie haben 3 Jahre lang mit Jesus die tollsten Wunder gesehen. Sie haben erlebt, wie Jesus Kranke geheilt hat, wie er Dämonen ausgetrieben hat. Sie haben alles im Glauben erlebt, was für sie damals immer unvorstellbar war. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt ist Jesus auf einmal weg. Sie haben ihn zwar schon 2-mal gesehen, aber er ist nicht mehr täglich bei ihnen. Und jetzt stelle ich mir das so richtig vor, wie die dort auf dem Haufen sitzen und vielleicht noch in Erinnerung geschwelgt haben, wie es alles mal war, wie schön das war, bis Petrus irgendwann sagte, ich gehe jetzt einfach wieder fischen. Ich gehe jetzt einfach wieder fischen. Was soll ich denn sonst machen? Ich gehe fischen. Ich gehe zurück in mein altes Leben. Ich gehe wieder fischen. Und alle gingen hinterher. Und wir, wenn wir solche Bibelverse lesen oder solche Bibeltexte lesen, denken, Mensch, wie können denn die Jünger einfach wieder zurückgehen in ihr altes Leben? Die haben doch so viel erlebt, da muss doch das Herz überfließen, die müssen doch jetzt loslaufen. Wie viel habe ich schon im Glauben erlebt? Wie begeistert war ich bei meiner Bekehrung? Wie begeistert war ich bei manchen Dingen, die ich erlebt habe, bei manchen Veranstaltungen? Ich weiß noch, ich war mal in Berlin im Stadion bei Reinhard Bonnke, da hat er so ein Power gepredigt, dass du dort Meter über Stadion so rausgeschwebt bist und nach Hause gefahren bist, weil du so aufgeladen warst. Aber dann kommt das alles wieder, dieses, der Alltag, ne, das Graue, das Tägliche, das immer wiederkehrende. Und dann diese Erinnerungen, die flauen so ab. Diese Hochzeiten, die flauen so ab. Und so stelle ich mir es auch bei den Jüngern ein bisschen vor. War alles schön, aber jetzt ist Jesus weg. Jesus lebt, lebt doch, oder? Wir haben ihn zweimal gesehen, das war doch Jesus. Oft liegen so schöne Erinnerungen wie eine Last auf unserer Seele auch. Ach, wie schön war das damals, die gute alte Zeit. Da hatte ich noch Kraft, da war noch alles super, da stand ich noch richtig da. Jetzt zwickt's hier, jetzt zwickt's da, man wird immer älter. Bei vielen Besuchen bei älteren Geschwistern sehe ich dann oft so die Fotos von den verstorbenen Ehepartnern in den Schrankwänden stehen. Und viele kommen dann auch ins Erzählen, wie mit dem Partner das war und wie schön das war und die Gemeinden und alles. Und man lebt auch ein Stück davon. Ich will nicht sagen, der Glaube kommt manchmal unter die Räder, aber manchmal ist es so ein Dahinplätschern und so ein Dahinleben. Manchmal sagt man sich selber, Mensch, ich bin doch Christ. Warum ist das so? Warum ist in der Erinnerung alles gut? Und wenn ich vorausschaue, dann ist manchmal alles zu schwer. Ich gehe wieder fischen. Ich gehe wieder zurück. Ich gehe wieder Netze einziehen. Und zwischen dem Gestern und dem Morgen oder dem Heute, was liegt dazwischen? Da ist eine Nacht. Meistens ist es eine Nacht. Das ist der zweite Teil meiner Predigt. Die Nacht hat keiner so richtig gern, oder? Die Nacht ist meistens irgendwas Finsteres. Eine Nacht kann schwer sein. Und eine Nacht im Glauben, die kann manchmal nie enden wollen. Der Heiner Geisler hat gesagt, mein Glauben hat riesige Löcher bekommen. Das Leben sorgt oft dafür, dass unser Glauben auf die Probe gestellt wird. Dass unser Glauben sehr, sehr harten Zeiten manchmal entgegensteht. Und manchmal fragt man sich, sag mal, hallo Gott, bist du da? Und man betet und betet und es geschieht nichts. Und manchmal kommt es einem vor, man betet und es wird schlimmer. Solche Situationen kennen viele von uns, oder? Gott ist seit Zehntausenden von Jahren nicht mehr da, sagt dieser Heiner Geisler. Wo ist denn Gott? Ich habe letztens einen genialen Satz in einem Film gehört. Wenn wir harte Zeiten erleben in unserem Leben, sind das Prüfungen. Und in der Prüfung ist der Lehrer meistens still. Oder der Prüfer. Ja? Der Prüfer ist meistens still und passt auf, dass wir nicht abschreiben. Passt auf, dass wir alles machen. Das hat mir eigentlich, das war für mich der Effekt, genau, der Prüfer ist still. War ja Wahnsinn, wenn der Prüfer immer schwafeln würde in der Prüfung, ja, pass auf und rechnet das richtig und pass auf. Nee, der Prüfer wartet und passt auf. Das ist manchmal ein schwerer Trost. Ja? Die vergeblichen Nächte und die vergeblichen Tage gehören zum Leben, habe ich jetzt mal gelesen. Ein schlauer Spruch, aber wer will denn eine vergebliche Nacht? Ich gehe wieder fischen, ist doch meistens oft eine Verzweiflung, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Ja, ich bin so gerne bereit, für dich was zu tun, aber ich hätte gern immer einen geraden Weg. Ich hätte gern immer, das wird es nicht geben. Das wird es nicht geben. Die Jünger haben die ganze Nacht nichts gefangen. Ganze Nacht nichts gefangen. Ganze Leben geglaubt. Und jetzt das? Ich war doch immer ein guter Christ, habe ich schon jemand sagen hören. Und warum muss ich das jetzt durchmachen? Warum wäre ich jetzt krank? Warum stirbt mein Kind? Letztes Jahr ist ein Arbeitskollege von mir schlagartig gestorben, also wirklich über Nacht weggestorben. Und seine Frau ist aus allen Wolken gefallen. Aus allen Wolken gefallen. War völlig am Ende. Und wisst ihr, was dieser Frau geholfen hat? Ich habe bis heute Kontakt zu ihr. Sie hat sich dann mit jeder Faser ihres Lebens an diesen Glauben geklammert. Sie hat sich dran geklammert an diesen Glauben. Ich werde meinen Mann wiedersehen. Ich werde meinen Mann wiedersehen. Das macht die bis heute, die Frau. Die hält an den Glauben fest. Und wisst ihr, was sie noch macht? Sie war immer eine, wo der Mann alles gemacht hat. Der Mann hat bestimmt, der Mann hat getan, weil sie ganz schlecht auch mit den Augen sehen kann. Ihre Kinder wohnen in der Schweiz und in Berlin. Und jetzt fährt diese Frau unvorstellbar mit dem Zug bis in die Schweiz. Sie managt das ganze Haus. Das muss sie alles mit Bus und Bahn machen. Sie ist auf einmal von einer Person, die viel Hilfe brauchte, übergewechselt in eine Person, die alles selbst in der Hand hat. Im Glauben. Wo ich sage, Gott, warum lässt du das so zu? Warum hast du diese Frau das durchleben lassen oder das geschehen lassen, um das zu erreichen? Sie macht jetzt in der Gemeinde sogar Kinderarbeit. Unvorstellbar. Ich habe ihr so noch nicht gesagt, wir wollen sie nächste Woche mal besuchen, aber ich werde ihr das sagen, dass was Gott durch diesen harten Fall getan hat, ist also sie rausgeholt und sie eigentlich dorthin gestellt, wo sie auf einmal viel mehr tut und macht für Gott, was vorher unvorstellbar war. Weil vorher hat sie sich eigentlich immer ein bisschen zurückgenommen und ihren Mann machen lassen. Meine Wege sind höher als eure Wege und meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Ich hätte gern mal die Gedanken von Gott gewusst, was uns doch so bevorsteht. Es wird noch viele Tage und Nächte geben, aber wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein, denn es gibt ein was in diesem Vers, was ich euch vorgelesen habe, was alles sprengt. Das ist der Vers 4. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. In der Elberfelder steht, als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Und das ist für mich so ein Aha-Effekt. Jesus steht am Ufer deines Lebens. Jesus steht an jedem Ende der Nacht. Jesus ist immer da. Jesus ist da. Das musst du glauben. Das ist das Schwere. Das musst du glauben. Jesus lässt dich nicht allein. Eine wunderschöne Geschichte ist dazu in Markus. Jesus hat gerade jede Menge Leute satt gemacht, drängte seine Leute ins Boot zu steigen. Und das setze ich jetzt ein. Gleich drauf drängte Jesus seine Jünger in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er aber blieb zurück, denn er wollte noch die Leute verabschieden. Danach ging er auf einen Berg, um zu beten. Bei Einbruch der Nacht war Jesus immer noch alleine an Land. Und das Boot mit den Jüngern befand sich mitten auf dem See. Jetzt kommt's. Jesus sah, dass sie große Mühe mit dem Rudern hatten, weil sie starken Gegenwind hatten. In den frühen Morgenstunden kam er über den See zu ihnen. Jesus sah, also da war gar nicht mit, da war irgendwo auf dem Berg. Jesus sah, dass sie Mühe hatten. Jesus sieht, dass du Mühe hast. Ja, also wenn er sieht, dann kann er mir doch eigentlich mal entgegenkommen, ne? Er sieht, dass du Mühe hast. Und hier steht, er kam ihnen am Morgen entgegen. Wo kam er ihnen denn entgegen? Der lief auf dem Wasser ihnen entgegen. Jesus lässt dich nicht allein. Auch wenn du rudern musst. Jesus lässt dich nicht allein. Er sieht dich. Denn wenn er mich schon sieht und mir entgegenkommt, dann kann er noch mal ein bisschen eher kommen. Hätte ich gerne. Ein bisschen eher. Mal bevor es der Gegenwind bläst. Was wäre das für ein Glauben, der uns immer nur alles abnimmt? Jesus sieht dich. Jünger haben nichts gefangen. Und er fragt, habt ihr nichts zu essen? Das sind so Dinge. Sag mal, Jesus, kriegst du gar nichts mit? Wir haben die ganze Nacht die Netze ausgeworfen. Gefischt, eingeholt, nichts. Und du fragst, habt ihr nichts zu essen? Jonas, hast du gar keinen Glauben? Oh ja, habe ich. Ja. Und wie oft geht es uns, dass der Glauben umfällt wie so ein Dominostein? Ja. Und dann der Nächste gleich mit. Und dann geht das wie so eine Reihe durch unser Leben. Und am Ende denkt man, ach, ich bin eigentlich der einzige Christ, der so zu kämpfen hat. Kennt ihr solche Gedanken? Kein Christ geht so schlecht wie mir. Kein Christ hat so mit seinem Vorleben und damit zu kämpfen und damit zu kämpfen wie ich. Ist doch Quatsch. Habt ihr nichts zu essen? Nee. Was müssen Sie zugeben? Nee, wir haben nichts zu essen. Das ist ja schon schwer für manche Männer zuzugeben oder für manche Menschen. Nee, ich hab nichts zu essen. Wir haben die ganze Nacht gefangen, wahrscheinlich sind wir alles Dilettanten. Jetzt würde eine gute Mutti sagen, ne, komm her, mein Junge, ich hab was zu essen für dich. Was sagt Jesus? Fahrt bitte nochmal raus und werft mal die Netze rechts aus. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, der Petrus war ein gelernter Fischer. Und jetzt kommt der Zimmermann und sagt, mein guter, fahr bitte nochmal raus und werf mal das Netz nicht links aus, sondern werf es rechts aus. Ich höre mich gackern. Was hat der für eine Ahnung? Ne? Will uns vorschreiben, wo ich die Netze rauswerfen soll. Die ganze Nacht, ne? Die Pfoten blutig. Jetzt soll ich nochmal raus. Wieder rausrudern. Am helllichten Tag, wo man eh nichts fängt. Und jetzt sagt dieser gescheite Herr, nicht links, sondern rechts. Ich höre mich richtig. Weil wir Menschen nämlich manchmal mit unseren Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben, denken, wir kommen damit weiter. Und einer, der auf der Kanzel steht, oder vielleicht noch ein Pastor, der noch nie richtig gearbeitet hat im Leben, der will uns sagen, wo es lang geht. Was mich hier beeindruckt, ist, dass die Jünger sofort das machen. Und das ist wieder Glaube. Das ist wieder Glaube. Glaube ist nicht, was du in dieser Welt vergleichen kannst. Der Glaube an Gott, der Glaube an Jesus Christus, mit dem kannst du nichts auf dieser Welt vergleichen, weil das etwas Besonderes ist. Selbst die Bibel schreibt, selig sind die, die glauben, weil sie nichts gesehen haben. Also wir sind schon wertgeschätzt im Himmel, weil wir glauben an einen Sohn Gottes, den wir noch nie gesehen haben. Den wir noch nie live erlebt haben. Und wir glauben. Ich jedenfalls. Ja. Der Glaube ist doch so fest in uns eingebrannt, dass selbst wenn man nicht möchte, selbst wenn man so einen Groll hat, dass man denkt, ich will jetzt einfach nicht mehr, selbst dann sind hinterste Gedanken da, die beten. Selbst dann ist tief in unserem Herzen etwas, das sagt, ich kann eigentlich gar nicht woanders hin. Was soll ich machen? Als zu beten. Und wenn es ein Gebet ist durch geschlossene Zahnreihen, weil man so eine Galle hat, aber man muss beten, oder? Die Jünger müssen wieder rausfahren, müssen wieder raus. Ich weiß nicht, ob manche Jünger daran gedacht haben, das war doch schon mal so. Irgendwie kommt uns das doch bekannt vor. Wir haben doch schon mal die ganze Nacht nichts gefangen und dann kommen einer her und hat gesagt, fahrt nochmal raus. Und die Netze waren so voll, dass sie fast zu zerreißen drohten. Hier wird immer geschrieben, die Jünger überlegten, ist es oder ist es nicht? Es ist der Herr oder ist es nicht der Herr? Und jedes Mal lesen wir hier, hey, es ist der Herr. Hey, es ist der Herr. Keiner traut sich das laut zu sagen, aber es ist der Herr. Wo ich denke, so hat sich Jesus so verändert, dass sie den nicht mal wiedererkannt haben. Manchmal ist unser Glauben solchen Dingen ausgesetzt oder manchmal spotten wir in unserem Inneren selber über unseren Glauben, weil wir schon so viele Enttäuschungen erlebt haben, dass wir Jesus gar nicht mehr richtig erkennen. Ist es nur Jesus oder ist es nicht Jesus? Ist es der Herr oder ist es nicht der Herr? Ist es meine Einbildung oder ist es nicht meine Einbildung? Was ist es denn nun? Warum sitzt du heute Morgen hier bei dem schönen Wetter? Kannst du bitte spazieren gehen, Richtung Zwickau einlatschen? Warum seid ihr heute Morgen hier? Ist es der Herr oder ist es nicht der Herr? Ist er auferstanden oder ist er nicht auferstanden? Was sagt ihr? Ich glaube fest, es ist der Herr. Wer soll es denn sonst sein als der Herr? Was soll es denn sonst sein, der mich mein ganzes Leben lang schon begleitet hat? Der so viel Geduld mit mir hatte? Was soll es denn sonst sein, auf den wir warten? Bist du es? Fragt Johannes der Täufer. Bist du es oder sollen wir auf einen anderen warten? Jetzt hätte ja Jesus damals sagen können, ja, sagt man Johannes, also hier ist meine Geburtsurkunde, hier ist Maria, ne? war kein Mann beteiligt, hier ist das und ich kann mich ausweisen. Und Jesus sagt, nee, geht mal zurück zu Johannes und sagt ihm, Blinde werden sehen, Lahme werden gehen. Das muss reichen. Und das hat wahrscheinlich Johannes dem Täufer auch gereicht. Und wenn wir die Bibel hernehmen, wenn wir Zeugnisse erleben von Menschen, die Christen werden, die auf einmal erkennen, Mensch, ich muss was ändern, irgendwas ist, da frage ich mich doch, na, machen das Menschen einfach so aus Dummdudeldei oder machen das Menschen, weil sie angerührt werden in ihrem Inneren vom Herrn? Machen das Menschen, warum hast du dein Leben Jesus gegeben? Och, es war gerade mal so schön. Warum hast du dein Leben Jesus gegeben? Ich habe mein Leben Jesus gegeben, weil ich erkannt habe, wenn ich so weitermache, das wird nichts. Was mache ich? Lasse ich mich auf die Welt ein? Die Welt ist bunt, die Welt ist herrlich, die Welt ist richtig genial. Gestern Abend, kurz vorm Ausschalten vom Fernsehen, habe ich so, ich weiß gar nicht, was für Sender es war, das sang Roland Kaiser mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Und es war ein Licht und alles orange und geglitzert und die Tänzer dort glitzert sich an. Und ich saß so vom Fernsehen und dachte, herrlich, bunt, schrill, grill, neon, alles herrlich, mit 66 Jahren. 76, 86. Und der Klick heißt 96. Und dann? Volle Fahrt mit dem Boot Richtung Eisberg. Und wir haben noch Party dabei. Klar ist das schöner, so eine Veranstaltung, als uns paar Männeln hier im Saal, die Hälfte der Stühle ist leer. Ne? Aber das ist es doch nicht. Das ist es doch nicht. Und ich denke manchmal so, Gott, warum machst du das? Warum bist du so? Warum kommst du nicht so schön daher? Da ziehst du doch viel mehr. Aber geht es um Menschen ziehen, dass ich nur hier alles voll habe? Oder geht es wirklich hier rum, ums Herz? Um was geht es, Gott? Gott geht es doch nicht darum, dass er hier als Idol verherrlicht wird und gebrüllt wird und gejudelt wird und... Gott möchte uns doch mit unserem Herz. Gott möchte doch Menschen mal in seinem Reich haben, die sagen, Herr, ich bin mein ganzes Leben mit dir gelaufen. Es war schwer. Es gab Zeiten, die waren unheimlich schwer. Aber ich weiß, du warst immer bei mir. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlefeuer auf den Fische brieten. Auch Brot lag bereit. Jesus bat die Jünger, bringt ein paar Fische her, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus zog das Netz an Land. Ich weiß nicht, warum hier drin steht, gerade mit 153 Fischen gefüllt. Wahrscheinlich eine Riesenzahl. Kommt her und esst. Setzt euch hin und esst. Es gibt was Gebratenes, schon mal was von Jonas. Kommt her und esst. Entspannt euch. Ich will euch nicht in Abrede stellen, dass euer Leben hart war, Himmels Willen. Aber setzt euch einfach her und esst. Jesus steht jeden Morgen an deinem Leben. Er steht immer da und sagt, komm her. Er erwartet von uns, dass wir kämpfen. Er erwartet auch von uns, dass wir hart sind. Er erwartet auch von uns, dass wir unseren Glauben nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Und das wird auch immer wieder sein, dass du für deinen Glauben Dinge erleiden musst. Dass du mit deinem Glauben einiges leisten musst, sage ich mal. Aber Jesus lässt dich nie allein. Und er wird einmal dastehen, egal wo das ist, am Ende einer schlimmen Nacht oder am Ende deines Lebens. Und er wird sagen, komm, es ist fertig und iss. Ist das nicht herrlich, das zu wissen? Der Zynismus in einem selber kann einem manchmal das ganz schön vermiesen. Und oft ist es leichter hergesagt, wenn man auf der Kanzel steht. Und oft ist es leicht zu hören, wenn es einem gut geht. Schwer ist es, das in sich aufzunehmen, wenn es einem nicht gut geht. schwer ist es in sich aufzunehmen, dass der Herr gut zu mir ist, wenn man unten durchgeht. Da gibt es einen schönen Film, da kommen jetzt brauchen wir in Bibel TV, Gott ist nicht tot. Kennt ihr den Film? Der ist wunderbar gemacht. Da ist ein Pastor, da sagt immer nur einen Satz in diesem Film oder einen bedeutenden Satz. Gott ist gut zu jeder Zeit und zu jeder Zeit ist Gott gut. Gott ist gut zu jeder Zeit und zu jeder Zeit ist Gott gut. Ich empfehle euch mal den Film, wenn er mal wieder kommt, schaut ihn euch mal an. Das ist wirklich ein genialer Film. Weil Gott ist nicht tot. Auch wenn die ganze Welt uns noch lernen will, Gott ist tot, Gott existiert nicht. Gott ist am Hebel. Gott ist am Wirken. Wir erleben das in Deutschland zurzeit nicht so, weil momentan ist, man denkt, irgendwo ist hier, klemmt hier irgendwo das Getriebe. Aber Gott ist am Wirken und es geschieht Stück für Stück. Diese Welt läuft nach seinem Plan. Und diese Welt läuft ihrem Ende entgegen nach seinem Plan. Nicht die Klimakatastrophe macht oder sonst jemand macht, sondern Gott lässt diese Welt bis zum Ende laufen. Und Gott wird einmal hier aufschlagen. Und der Herr wird einmal hier in Jerusalem stehen. Ob die Menschheit das möchte oder nicht, ob sie ihn für tot erklären oder nicht, Gott wird kommen. Welchen Glauben werde ich finden, sagt Jesus. Wenn ich wiederkomme, welchen Glauben werde ich finden? Ich las jetzt einen Bericht in der Zeitung, wo aufgefordert wird, wir Christen sollten doch offensiver und mutiger mit unserer Meinung umgehen. Sollten wir das? Ja, sollten wir. Aber manchmal ist es eben schwer, ne? Auf Arbeit der Einstieg zu sein, dass es auch, hey, Freunde, das ist ja, ihr seid ja völlig feiert. Das ist manchmal ganz schön schwer. Aber wir sollten uns nicht schämen für unseren Gott. Und wir sollten uns auch in unserem Land nicht schämen, Dinge beim Namen zu nennen, was hier schief läuft. Klar ist es schwer, wenn dann alle denken, ja, jetzt kommt der Spinner wieder mit seinen Ideen. Jesus haben sie auch ausgelacht. Mein Glaube ist oder meine Hoffnung ist, dass mich der Herr durchbringt, mich der Herr bestehen lässt. Ich möchte immer nach Hause gehen zum Herrn. Das ist das Einzige, was zählt. Weil dieser Planet, so schön er auch ist, ist nicht auf Dauer. Und mit 66 Jahren, da ist das Leben fast vorbei. Wichtiger ist, dass wir diese Ewigkeiten, die möchte ich erleben und nicht nur zwitschern. Ich möchte einmal ewig leben bei ihm. Ich sehe euch, ich bin mit euch, ich lasse euch nicht. Das zu verinnerlichen, das zu glauben, das ist die Kunst unseres Lebens, sage ich mal. Das ist die Kunst unseres Glaubens, dort festzuhalten, dort zu laufen, dort zu gehen.